Ja, guten Morgen. Wenn wir jetzt so Fortsetzung machen, dann ist das sicherlich eine interessante Geschichte, was so das Volk Gottes alles erlebt. Und wir haben uns das letzte Mal, als wir in dieser Predigtreihe waren, über den Gehorsam unterhalten, über Rahab unterhalten, und nachgedacht, die Kundschafter da verborgen hat und die sie dann übers Gebirge wieder zurückgeschickt hat, aber auch die Zusage gekriegt hat, dass sie, wenn sie gehorsam ist, gerettet werden wird, wenn das Volk Israel in das neue Land kommt. Und jetzt steht dieses ganze Volk letztlich vor dem Jordan und soll in das neue Land kommen. Und wir lesen zunächst einmal den Bibeltext aus Josua 3. Ja, eine Bibel sollte vielleicht einfach mitlesen oder vielleicht auch einfach nur zuhören. Aber mitlesen bringt immer auch den Vorteil, dass es sich vielleicht etwas besser einprägt. Josua 3, da machte sich Josua des Morgens früh auf und sie brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Söhne Israel. Dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und es geschah nach Ablauf von 3 Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten, sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch ihr nicht nähern, nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sagte zu dem Volk, heiliget euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und Josua sagte zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf und zieht vor dem Volk hinüber. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua, heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich auch mit dir sein. Du aber befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen, wenn ihr an das Ufer des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sagte zu den Söhnen Israel, tretet heran und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Josua sagte weiter, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers der ganzen Erde zieht vor euch her in den Jordan. Nun denn, nehmt euch 12 Männer aus den Stämmen Israels, je einen Mann für jeden Stamm. Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden. Und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führte in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei Zaretan liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig über den Jordan überquert hatte. Und dann lesen wir noch Josua 4, die Verse 15 und 16, weil sie eigentlich mit in dieses ganze Geschehen hineingehören. Und der Herr sprach, befiehl den Priestern, die die Lade des Zeugnisses tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Da befahl Josua den Priestern, steigt aus dem Jordan herauf. Und es geschah, als die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, aus der Mitte des Jordan heraufstiegen, als die Fußsohlen der Priester kaum das Trockene berührt hatten, da kehrte das Wasser des Jordan an seinen Platz zurück und es floss wie früher über alle seine Ufer. Das ist schon eine interessante Geschichte. Wenn man sich das überlegt, das Volk Israel, wenn wir das in 4. Mose 14 legen, hatte gemurrt, nachdem das erste Mal die Kundschafter zurückkamen und Gott hatte Gericht ausgesprochen. 40 Jahre lang sollte das Volk in der Wüste bleiben und die ganze Generation, die gemurrt hatte, alle, die über 20 Jahre alt waren, würden in der Wüste sterben. 40 Jahre, 2000 Wochen, mehr als 14.000 Tage. Sind die dann durch die Wüste gegangen. Haben Manna gekriegt, sind versorgt worden. Und jetzt standen sie auf einmal am Jordan und jetzt geht das alles, ja, wenn man diese Zeiträume sieht, Schlag auf Schlag. Noch 3 Tage, morgen soll es losgehen. Soll es wirklich morgen losgehen? Wir sind doch jetzt 14.000 Tage durch die Wüste. Und morgen? Kann auch übermorgen sein. Oder ja, wer weiß, wann das vielleicht ist. So mag vielleicht manch ein Israelit gedacht haben. Aber Gott hatte einen exakten Zeitplan. Und Gott wollte letztlich auch, dass das Volk dem Josua vertraut, wenn er sagt, Gott hat gesagt, morgen oder in 3 Tagen, heißt es ja zunächst einmal, geht es los. Interessant an der Stelle auch, außer Josua und Kaleb, war das ganze Volk ja nicht älter als 60 Jahre. Weil alle die, die jünger waren, waren gestorben. Das heißt, die, die knapp 20 waren, als das Gericht Gottes entsprechend ausgesprochen war, plus 40, sind also um die 60 Jahre. Älter war da keiner. Und dieses Volk war, auch das lesen wir in 4. Mose, mit einer zweiten Zählung, also nach dem Gericht, war wieder um etwa 1 Million Menschen. Und die sollten jetzt durch den Jordan ziehen. Wir müssen uns das mal so ein kleines bisschen auch vorstellen. 1 Million Menschen heißt, die kompletten Einwohner von Köln, mal eben über den Fluss. An einem Tag, der Hochwasser führt. Ich glaube, es wäre allein von der Logistik her in Köln schon ein Problem, sie alle über den Rhein zu kriegen, selbst bei den 7 Brücken, die wir haben. Und das Hochwasser beim Jordan, nach dem, was ich dazu gelesen habe, da war der Jordan zu der Erntezeit etwa 1000 Meter breit. 2,5 Mal so breit wie der Rhein in Köln. Das ist so ein Vergleich, da können wir vielleicht mehr mit anfangen, wenn wir uns das mal verdeutlichen, weil die Breite kennt man vom Rhein, die Stadt Köln kennt man. Und so ein Riesenvolk sollte jetzt durch diesen Jordan ziehen. Ja, das kann doch gar nicht funktionieren. 1 Kilometer weit Wasser. Aber Gott hatte gesagt. Und Josua hat gesagt, jawohl, wir gehen. Und Josua gab den Priestern eine ganz klare Anweisung, geht in den Jordan. Mit der Lade Gottes. Mit Gott. Nicht alleine, nicht irgendwie, sondern Gott war der Entscheidende. Und dann passiert etwas, dieser Jordan wird gestaut bei der Stadt Adam. Und dazu hat bei einem der Steps-Konferenzen der Lukas Herbst das mal ausgerechnet. Ich habe ihn extra nochmal nachgefragt, was er da eigentlich ausgerechnet hat. Man muss sich das nämlich, wenn man das sich anguckt, dann liegt die Stadt Adam etwa 30 Kilometer von der Stelle weg, wo das Volk Israel durch den Jordan ziehen soll. Aber das heißt im Klartext auch, als die Priester da reingingen in das Wasser, da war noch der ganz normale Jordan da. Und in dem Moment, wo die Priester das Wasser betraten, das haben wir eben gelesen, staute Gott das Wasser bei der Stadt Adam. Und die Fließgeschwindigkeit eines Flusses beträgt zwischen 6 und 8 Kilometer, manche sagen 5 Kilometer, es ist vollkommen egal. Die mussten da zumindest noch 1, 2, 3 Stunden erstmal stehen, bis das ganze Wasser abgelaufen war. Im Vertrauen darauf, dass Gott gesagt hatte, ihr werdet heute durch diesen Jordan ziehen. Und sie tun es im Vertrauen auf Gott. Und das Wasser wird immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und irgendwann ist es trocken und sie gehen durch den Jordan. Und auch das ist ja nicht so eine Sache, wie ich das eben schon mal versucht habe, mit Köln deutlich zu machen, wo da mal eben 1 Million so innerhalb von 3 Minuten durch den Jordan gegangen ist. Man muss diese ganzen Menschen, und die hatten ja noch jede Menge Vieh dabei, mussten die entsprechend, das musste alles durch diesen Jordan durch, ehe dass das Wasser dann wieder kam. Aber weil Gott es gesagt hat, hat es funktioniert. Und sie haben darauf vertraut und sie haben gemerkt, dass Gott mit ihnen ist bei alledem. Obwohl sie vorher diese 14.000 Tage in der Wüste waren. An diesem Tag hat Gott gezeigt, ja, es geht in das neue Land. Ja, es gibt einen Neuanfang mit mir. Ja, es geht weiter. Und das ist etwas, das fasziniert mich an dieser Geschichte, dass Gott die genauen Zeitpunkte festlegt, aber dass Gott auch einfach diesen Gehorsam und dieses Vertrauen auf ihn ein Stück weit einfordert. Denn ich bin davon überzeugt, wären die Priester nicht in das Wasser gegangen, wäre der Jordan auch fleißig weitergeflossen. Hey, wäre nichts passiert. Außer, dass Gott dann, so wie man ihn, wie man Gott aus der Bibel heraus kennt, wie man es kennt, sicherlich auch etwas dazu gesagt hätte. Sie tun es im Vertrauen, sie gehen durch den Jordan, sie kommen in das verheißene Land und sie werden dann das verheißene Land nach und nach einnehmen. Da werden wir in den nächsten Predigten dann noch mehr von hören. Und ich habe mich unter der Thematik Vertrauen, Vertrauen auf Gott einfach mal gefragt, was bedeutet denn eigentlich Vertrauen haben? Wem vertraue ich eigentlich? Jetzt mal rein von der menschlichen Seite. Über das Vertrauen zu Gott kommen wir gleich noch zu sprechen. Wem vertraue ich? Ich vertraue doch den Menschen, die genau das tun, was sie auch sagen. Wenn jemand da ist, der immer nur alles schön reden kann, aber möglichst nichts tut und ja auch da, und vielleicht sogar noch das entgegen dem tut, was er gesagt hat, dann sagen wir, lass ihn reden, kannst doch nichts drauf geben. Dem vertrauen wir doch gar nicht. Wir vertrauen unseren Freunden, wir vertrauen denen, die das sagen. Es nützt auch nichts. Und ich habe da so eine Geschichte von meinem Cousin im Kopf im Moment gerade. Der hat Maschinen verkauft. Und unter anderem in ganz Nordrhein-Westfalen war das Einzugsgebiet. Er ist in manche christliche Firma gekommen, er ist auch in manche weltliche Firma gekommen. Und dann gab es eine christliche Firma, da hingen jede Menge christliche Sprüche in den Fluren. Es war alles ganz klar, wie toll man doch sein Christenleben lebt. Aber mit dieser Firma hat mein Cousin dann die größten Probleme gehabt, die Rechnungen bezahlt zu bekommen. Und andere Firmen, da war das vielleicht nur eine Kleinigkeit oder ein Hinweis, dass man wirklich Gott nachfolgen wollte, und da wurde bezahlt, sobald die Rechnung da war. Wem vertraut man jetzt? Nun, bei Menschen ist es auf der anderen Seite so, gerade auch bei Freunden, da vertrauen wir uns natürlich entsprechend. Als Geschwister vertrauen wir uns. Und ich habe schon lange in meinem Leben gesagt, und selbst der beste Freund wird mich irgendwann mal enttäuschen. Weil wir sind Menschen. Bei uns menschelt es allen. Aber dieses Vertrauen heißt, ich kann mich auf diesen Menschen verlassen. Ich weiß, ich kann mich auf Lydia als meine Ehefrau verlassen. Ich kann mich auf die Gemeinde hier am Ort verlassen, weil ich weiß, hier will und soll Gott derjenige sein, der bestimmt, was passiert. Mit allen Schwierigkeiten, mit all dem Menschlichen, was wir so haben. Und ich wünsche mir für mein Leben und du hoffentlich auch für dein Leben, dass viele Menschen dir vertrauen, dass das, was du sagst, auch wirklich das ist, was du denkst und was du tust. Aber wenn wir jetzt einmal darüber nachdenken, wie sieht das denn mit Gott aus? Gott, dem Vollkommenen, Gott, dem Allmächtigen, können wir ihm vertrauen? Als Gott die Erde das erste Mal mit einem großen Gericht bestraft hat, die Menschen mit einem großen Gericht bestraft hat und Noah gerettet wurde, gab es nach der Sintflut den Regenbogen. Den haben wir bis heute. Selbst wenn man das physikalisch alles heute erklären kann und wissenschaftlich erklären kann, wodurch der Regenbogen entsteht, es müssen auch die Voraussetzungen dafür geschaffen sein. Und es müssen auch die Elemente dafür sein, wie Sonne und Wasser, damit dieser Regenbogen entstehen kann. Und für mich ist das immer wieder, wenn ich einen Regenbogen sehe, ein Vertrauensbeweis, dass Gott da ist. Dass Gott derjenige auch ist, der gesagt hat, ich werde die Erde nicht noch einmal durch eine Flut entsprechend bestrafen. Und dann geht es weiter. Gucken wir uns Abraham an. Abraham kriegte die Zusage, dass seine Nachkommen einmal in das gelobte Land, hier über den Jordan ziehen werden. Da sind wir wieder ganz dicht bei dem, was wir gerade gelesen haben. Und Abraham hat nichts davon eigentlich selber erlebt. Weil Gottes Zeiten sind einfach auch anders als unsere Zeiten. Aber Gott steht zu seinem Wort. Wie viele Jahrhunderte sind dazwischen gewesen? Und wie viele Verheißungen gibt es letztlich in Gottes Wort? Wenn Gott etwas sagt, dann ist das so. Und dann tut er das. Und das ist etwas, das macht mich froh. Das ist etwas, gerade auch wenn wir so die erste Stunde hatten, wo wir über den Herrn Jesus nachgedacht haben, wo wir ihm gedankt haben und ihm wirklich alle Ehre gebracht haben, dass er uns erlöst hat. Das macht mich froh, weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nächste Woche ist Ostern, wo wir ganz besonders einfach mal darüber nachdenken können, dass mein Erlöser lebt. Er ist auferstanden. Und das ist die Frage, die ich auch heute hier wieder in den Raum stellen möchte. Weißt du das auch, dass du erlöst bist? Dass du ein Kind Gottes bist? Wenn du es nicht weißt, Gott steht zu seinem Wort. Und in seinem Wort steht auch, dass wer nicht zu Gott gehört, einmal in der Gottesferne sein wird in Ewigkeit. Aber in Gottes Wort steht auch, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wie wir in der ersten Stunde im ersten Johannesbrief das gelesen haben. Seht, welche Liebe uns, jetzt muss ich wieder zitieren. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Johannes 3, Vers 16 gibt mir noch einen Zusatz dazu, wo ich immer wieder denke, es ist fantastisch, wie Gottes Wort in so einem kleinen Vers das ganze Evangelium reinbringt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, nämlich Jesus Christus, damit jeder, und da sind wir bei dem Persönlichen, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da können wir darauf vertrauen, dass Gott denjenigen, die den Herrn Jesus angenommen, bereits ewiges Leben gegeben hat. Was für eine Zuversicht! Was dürfen wir letztlich an dieser Stelle wirklich den Menschen sagen? Das Volk Gottes brauchte bloß diese 1000 Meter durch den Fluss zu gehen, und Gott hat dafür gesorgt, dass das funktionierte. Und wir brauchen nur den Menschen letztlich etwas vom Herrn Jesus zu erzählen. Und Gott wird Herzen erreichen. Gott will dein Herz heute erreichen, wenn du es noch nicht ergriffen hast. Er liebt dich so sehr. Er liebt dich mehr, als deine Eltern dich lieben können. Davon bin ich überzeugt. Und er möchte einfach, dass du diese Gewissheit, im Vertrauen auf ihn, diese Gewissheit hast, dass du ewiges Leben hast. Weil du damit ganz anders auch über diese Erde gehen kannst. Weil du damit eine ganz andere Perspektive hast. Weil dann nämlich auch das, was wir in Matthäus 28, Vers 20 lesen, in deinem Leben ein ganzes Stück, ja, Wahrheit werden kann. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Gott will mit dir sein. Der ewige Gott will dein Leben begleiten, will es führen und leiten. Und das ist etwas, ich habe diese Entscheidung für Gott noch nicht bereut. Und ich bin dankbar. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich in gläubigem Elternhaus groß geworden bin und an der Stelle ja es mit der Muttermilch praktisch schon bekommen habe, dass Jesus Christus mich liebt. Und ich durfte es annehmen. Und darf heute als Kind Gottes gehen, über diese Erde gehen. Aber wenn wir so über dieses Vertrauen auf Gott, über das, dass er zu seinem Wort steht, drüber nachdenken, dann dürfen wir auch wissen, und ich werde jetzt noch einen kleinen Ausflug in das Neue Testament machen, dass in Apostelgeschichte 1, da lesen wir, dass der Herr Jesus in den Himmel auffährt. Und ich möchte uns diesen Text lesen, weil er hat eine besondere Kraft. Apostelgeschichte 1, Abvers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie waren in dem Moment, die Jünger waren immer noch auf das Irdische gespannt. Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Füg hinzu, sogar bis nach Rephrat. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Dieser Jesus wird wiederkommen. Dieser Jesus Christus wird wiederkommen und wird die Seinen zu sich holen, wie wir das im 1. Thessalonicher Brief ja entsprechend lesen. Aber das ist jetzt fast 2000 Jahre her. Und er ist immer noch nicht wiedergekommen. Und was sagen die Menschen? Die sagen das, was schon in der Bibel drin steht. Das sagen sie heute auch. 2. Petrus 3. Abvers 3. Und zuerst dies wisset, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche der damaligen Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandeln und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dieser Text aus dem 2. Petrusbrief, da habe ich Angst, nein, ich bin sogar davon überzeugt, dass er teilweise mindestens in der Namenschristenheit, aber auch bei uns so ein bisschen sich mit eingeschlichen hat. Wenn nicht sogar ganz. Naja, mein Uropa ist gestorben, mein Opa ist gestorben, mein Vater ist gestorben, hat sich nichts verändert. Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Wer weiß. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, steht es hier ganz klar. Er wird wiederkommen und es steht auch ganz klar, dass er noch nicht wiedergekommen ist, weil er langmütig ist und will, dass alle Menschen zur Buße kommen. Das heißt, unser Auftrag, der in Matthäus 28, Vers 19 steht, geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium allen Menschen und taufet sie und lehret sie alles, was ich euch gesagt habe. Dieser Vers, der gilt heute auch noch. Und das ist das, warum du und ich hier sind. Das ist das, warum wir hoffentlich, so Gott will, auch im Juni auf der Straße stehen können, um den Menschen zu sagen, Jesus Christus kommt wieder. Und dann wird es für diejenigen, die sich nicht für ihn entschieden haben, einfach zu spät sein. Das sagt die Bibel. Aber wir können es doch jetzt ergreifen. Im Vertrauen darauf, dass Jesus Christus uns erlöst, können wir es ergreifen. Und da komme ich jetzt so zum Schluss, da wo du in deinem Leben vielleicht es noch nicht ergriffen hast, mach doch mal den ersten Schritt. Ganz oft wenn man mit Menschen redet über das Christentum, die von ihm nichts wissen wollen, die vom Herrn Jesus, die von der Bibel nichts wissen wollen, also die sind ja alles nur Regeln, dann darfst du das nicht, dann darfst du das nicht, dann darfst du das nicht, dann gehst du da nicht mehr hin. Ja, warum sind das die Regeln? Beziehungsweise ist das das Entscheidende? Es gibt so viele Regeln in unserem Leben, die einfach notwendig sind, dass wir vernünftig miteinander leben können. Stellt euch mal vor, es wäre alles regellos, das heißt ohne Regeln. Das heißt also, ich könnte machen, was ich wollte und wenn mir einer nicht passt, dann bringe ich den halt um. Und wenn ich einem nicht passe, bringt der mich um. Passiert ja nichts, ist ja keine Regel da. Nein, die Bibel hat da eine ganz klare Vorgabe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ich nicht den ersten Schritt gehe und wenn ich nicht dieses Vertrauen habe, förmlich in den Jordan mich reinzustellen, dann werde ich auch nicht erleben, was Gott Gutes in meinem Leben vorhat. Was er mit mir Gutes vorhat, was er gerne möchte, was ich auch für ihn tue, wenn ich mich ihm zur Verfügung stelle. Aber dieses Vertrauen müssen wir aufbringen. Diesen ersten Schritt, den müssen wir tun. Wenn ich nicht nachher den ersten Schritt wieder Richtung meinem Platz mache und dann weitergehe, irgendwann zum Auto und nach Hause fahre, sondern wenn ich einfach sage, ich bleibe hier stehen, ich mache nichts mehr, geht mir ja gut hier, ich stehe ja hier gut, dann werde ich irgendwann, wenn ich das zu lange mache, verhungert sein. Ja, verdursten geht schneller. Ich muss einfach mich bewegen. Und wenn ich mich nicht bewege, und auch wenn wir uns als Gemeinde nicht bewegen, dann passiert nichts. Da sind wir ein Denkmal. Aber das ist doch etwas, was wir nicht sein wollen. Wir wollen doch für ihn in Bewegung sein. Und deshalb auch da, wo du vielleicht im Moment ja einfach nicht weiter weißt, wo du im Moment an der Stelle stehst, dass dir dieses Vertrauen auf Gott fehlt, geh den ersten Schritt. Und in der Situation, in der wir hier in Deutschland, nein, auf der ganzen Erde im Moment leben, mit der Pandemie, die Gott auch zugelassen hat, dürfen wir ihm vertrauen, dass er es zu einem guten Ende führt. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er auch das in der Hand hat. Er hat andere Zeiten als wir. Ja, wir würden uns am liebsten wünschen, dass morgen alles vorbei ist und wieder so in dem alten Trott ist wie vor einem guten Jahr. Gott hat andere Zeiten, das wissen wir. Das haben wir eben gesehen in diesem Ganzen. Das haben wir am Volk Israel gesehen. Das sehen wir, dass es aber auch manchmal ganz schnell gehen kann, wie bei Josua innerhalb von 3 Tagen und jetzt geht's los und über den Jordan. Vorher 40 Jahre davor rumgekreist. Gott steht zu seinem Wort. Und Gott ist bei uns. Denn er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeitalter. Alle Menschen, die ihn angenommen haben, wissen, dass Gott da ist. Und auch wenn du ihn noch nicht angenommen hast, tief im Inneren weißt du, dass es Gott gibt. Du willst bloß nicht dein Leben letztlich in seine Hände legen. Aber frag einmal diejenigen, die unterwegs mit Jesus Christus sind, frag sie einmal, was sie alles Gutes mit ihm erlebt haben. Wo sie ihm wirklich vertraut haben und er das Vertrauen nicht enttäuscht hat. Wo sie den Schritt in den Jordan gemacht haben. Manchmal mussten sie vielleicht dann auch warten. Die 2, 3, 4 Stunden, vielleicht auch 3 Tage, wer weiß es, vielleicht auch ein Jahr, vielleicht mehrere Jahre. Aber Gott hat belohnt immer dein Vertrauen. Und deshalb ist es wichtig, dass uns das einmal bewusst wird. Er wird sein Volk, auch seine Gemeinde nicht verlassen. Er ist da bis ans Ende der Zeitalter. Aber er möchte, dass wir im Vertrauen zu ihm auch Schritte gehen. du ganz persönlich, aber auch wir als Gemeinde, damit ja die Zahl bald erreicht ist, damit wirklich der Herr Jesus dann auch wiederkommen kann und wir in Ewigkeit bei ihm im Himmel sind. Ich freue mich darauf, mal bei ihm im Himmel zu sein, weil eins weiß ich, es wird besser. Aber ich freue mich genauso, hier für ihn unterwegs zu sein und den Menschen von ihm zu erzählen, unserem Herrn und Heiland, und einfach diesen Mut im Vertrauen auf ihn zu machen, den Schritt zu gehen und mit Jesus unser Leben weiter zu gestalten. Und das wünsche ich dir auch, dass du dein Leben mit Jesus weitergestaltest, dass du diese Schritte mit ihm gehst, wenn du noch gar nicht angefangen hast. Ich bitte an Christi statt, mach heute den ersten Schritt auf ihn zu. Amen.